Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Kaffeetasse abgeworfen.
Ich? Ja. Wie ist das gegangen?
Das ist Sachbeschädigung.
Brigitte, du hast meine Kaffeetasse kaputt gemacht.
Sie ist auf einer Kante von dem Tisch gefallen, aber mein Gewissen ist natürlich rabenschwarz. Ja, es ist ein schlimmer Tag. Ich weiß nicht, wie das noch besser werden kann.
Sachbeschädigung, das ist strafbar.
Ja, zum Glück ist das so eine schäbige, cheapy Kaffeetasse. Es wird mir nicht sehr viel passieren. Aber schlimmstenfalls, wenn ich jetzt auf deine Designerbrille gestanden wäre, ja, dann könnte es also schlimm rauskommen für mich.
Es war eine günstige Tasse und bis zu 300 Franken ist so ein Bagatellfall. Hast du Glück gehabt?
Nein, ich habe nicht Glück gehabt. Du könntest Strafantrag einreichen und dann wird das Strafverfahren gegen mich ausgelöst und ich nehme einen Strafbefehl über. Also pass auf mit so üblen Scherz, Boas.
Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist, wie immer, Gerichtsreporterin Brigitte Hürlimann. Hoi Brigitte.
Hoi Boas.
Okay, ich muss zugeben, ich hatte ja vorher eine Falle gestellt. Die Kaffeetasse habe ich so mit dem Stuhl verbunden, dass sie müssen runterfallen. Also ist das auch strafbar?
Eine Falle stellen? Ja, ich würde jetzt das, was du gemacht hast, unter Lausbubenstreich abtun und glauben, da müssen wir die Strafverfolgungsbehörde nicht bemühen.
Da bin ich froh. Weil Sachbeschädigung selber, das ist ja strafbar. Und bei grossen Schäden, also wenn es mehr ist als einfach so eine alte Kaffeetasse, dann kann es zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren führen. Wir besprechen heute einen Fall, wo es um Sachbeschädigung geht. Und zwar gerade an mehreren Luxusautos von der gleichen Besitzerin. Brigitte, wieso hast du dich für genau diesen Fall entschieden, um dann ans Gericht zu gehen?
Eigentlich habe ich gehofft, dass das mal wieder so ein ganz normaler, unspektakulärer Dutzendfall wird sein, weil ich finde, wir müssen auch unbedingt in diese Fälle hineinsitzen. Also ich habe wirklich darauf gehofft, mal Alltagsleben pur wieder zu erleben und zu hören in diesem Gerichtssaal. Aber wie so oft, wenn man ans Gericht geht, ist es ganz anders rausgekommen.
Also du hast gedacht, du gehst einen normalen Alltagsfall schauen. Es ist ein Fall von Sachbeschädigung, wo angefangen hat ja eigentlich als Nachbarschaftsstreit. Wie ist es zu dem Streit gekommen?
Ja, vielleicht müssen wir mal schnell an den Ort hingehen, wo die Sachbeschädigung, ich sage jetzt mal die angebliche Sachbeschädigung passiert ist, weil die beschuldigte Frau hat ja gesagt, sie hat nichts mit dem zu tun. Also wo findet das Ganze statt? Wir sind in einer so typischen Zürcher Agglomerationsgemeinde, und zwar in Flughafennähe. Es ist eine Gemeinde, die ja sehr verkehrsbelastet ist, würde ich sagen, auf der Straße und in der Luft wahrscheinlich. Und die beiden Protagonistinnen, um die es geht in diesem Fall, die haben je ein Einfamilienhaus. Die wohnen also Einfamilienhaus an Einfamilienhaus.
Wer hätte gewohnt? Wer sind die Parteien, die in diesem Streit involviert sind?
Ja, das ist noch wichtig. Ich habe ja zwei Frauen erwähnt, aber eigentlich sind es zwei Familien. Also am Schluss vor Gericht haben sich zwei Frauen getroffen. Aber die eine, die auf der Anklagebank gesessen ist, das ist Mutter, Ehefrau, mehrere Kinder. Sie sind beide berufstätig und der Ehemann. Und die andere Partei, die Frau, die dann irgendwann eine Strafanzeige eingereicht hat, gegen die andere, gegen ihre Nachbarin, die wohnt mit ihrem Partner in dem Einfamilienhäuschen und sie ist von Beruf Zahnärztin.
Also das eine ist eine Zahnärztin, das andere, was schafft die
auch andere? Auch die andere Frau ist berufstätig, das ist auch noch wichtig. Sie ist Angestellte von einer Fluggesellschaft. Man hat es nie näher spezifiziert. Ich habe das Gefühl gehabt, so wie man das beschrieben hat, dass sie wahrscheinlich eher an einem Schalter arbeitet, am Flughafen. Also es war nie trägt davon, dass sie Flight Attendant ist. Aber wichtig ist, und darum ist ihr Beruf wichtig, also Airline, sie hat Schichtarbeit geschafft. Also sie hat zum Teil sehr früh am Morgen müssen aufstehen, in die Garage, zum Auto und zur Arbeit fahren.
Und die zwei haben die zuerst eine Weile lang friedlich nebeneinander gewohnt und hat etwas Bestimmtes zu dem Zerwürfnis geführt? Oder wie ist das Ganze losgegangen?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die hoffentlich am Anfang relativ friedlich gelebt haben. Es ist dann irgendwann zu einem Grundstückstreit gekommen. Das ist auch ein Klassiker in der Schweiz. Das sieht man oft. Aber auch das ist in dem Strafverfahren nicht so detailliert ausgeführt worden, was man gehört hat. Es hat unklare Grenzen gegeben. Also die eine Familie hat nicht gewusst, wo hört mein Grundstück genau auf und wo fährt das Grundstück von der anderen Familie an. Und das hat zu einem Zerwürfnis geführt und das hat auch müssen geklärt werden, ich glaube, im Grundstückamt. Aber solange die Situation unklar war, hat man einfach nicht gewusst, eigentlich, wie darf ich mein Grundstück benutzen. Also darf ich jetzt da noch durchlaufen zum Wald rauf? Oder bin ich jetzt schon auf dem Grundstück von der Nachbarin und verletze ihr Eigentum? Das sind ganz heikle Fragen. Und ja, das hat zu einem Zerwürfnis und zu Streit geführt zwischen den beiden Familien.
Also Unmut, die geherrscht hat. Und es ist ja dann ein bisschen eskaliert, kann man fast sagen. Also es hat nicht nur böse Blicke gegeben, sondern zumindest behauptet, dass die eine von beiden, sie sagt, ihr Eigentum sei beschädigt worden. Von ihrer Nachbarin, sagt sie. Was ist passiert?
Ja, sie hat irgendeinen den Verdacht gehabt. Also man redet jetzt vielleicht von der Zahnärztin und von der Airline-Angestellte. Und die Zahnärztin, das ist noch eindrücklich, die hat offenbar gerne Autos und hat gerne schöne, teure Autos und hat die Autos aber in einer Sammelgarage untergebracht. Also man muss sich so ein Einfamilienhausquartier vorstellen, wo dann aber zum Glück, kann man sagen, nicht jeder Einfamilienhausbesitzer eine eigene Garage baut, sondern dann hat es einfach eine grosse Tiefgarage gegeben, wo mehrere Familien gemeinsam benutzt haben. Und jetzt haben wir also die Zahnärztin und die hat doch die eindrücklich Wagenflotte, die bestanden hat aus einem Porsche Cayenne, einem Porsche Boxster und einem Audi Q5. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich kenne all die Autos nicht.
Ich habe schnell gegoogelt. Mich hat interessiert, wie teuer das die sind. Und ich habe gesehen, der Porsche Cayenne kommst neu über so ab 110'000 Franken. Der Porsche Boxster kommst ein bisschen günstiger rüber, ab 75'000. Der Audi Q5 ist auch ein SUV, übrigens, wie der Cayenne auch, der kostet die allergünstige Konfiguration etwas über 60'000 Franken. Also alles zusammen Neuwert 245'000 Franken.
Ja, aber ohne Ledersitz und so. Also ich frage mich ja, wenn man so Freude hat an diesem Auto, ob man dann nicht noch das ein oder andere Schnickschnack will haben. Aber ich glaube, man kann schon sagen, es ist eine eindrückliche und ungewöhnliche Wagenflotte, aber ja, die Zahnärztin hat jetzt Freude gehabt daran. Sie hat die Autos in der Sammelgarage, hat man das genannt, vor Gericht untergebracht. Und dann irgendwann, an einem bestimmten Zeitpunkt, ist ihr aufgefallen, dass alle drei von ihren Autos Schäden aufweisen. Und sie hat das komisch gefunden. Und sie hat den Eindruck gehabt, das passiert regelmäßig. Und irgendwann hat sie den Verdacht gehabt, das passiert ausgerechnet in der Sammelgarage, in dem Einfamilienquartier, wo sie wohnt.
Also Schäden an der Karosserie, an den Türen, auf der Seite?
Ja, die sind so wortreich beschrieben worden. Es ist Träger von Dellen, von Lackschäden, von Kratzer. Also so ein buntes Bild an möglichen Schäden. Aber eben an allen drei Autos, die ihr gehört. Und immer wieder, also immer wieder neue Schäden.
Und nicht, weil sie irgendwo reingefahren ist, sagt sie. Sie sagt, dass sie jemand anderen dafür verantwortlich.
Sie sagt, in dieser Häufigkeit und in dieser Regelmäßigkeit ist es ausgeschlossen, dass sie für die Schäden verantwortlich ist.
Also sie beobachtet das über längere Zeit. Und wie geht sie mit dem um?
Also sie beschließt irgendwann, das geht so nicht weiter. Also sie findet es auch beunruhigend und ich meine, das geht um finanzielle Folgen, also die Schäden reparieren. Das kostet etwas, vor allem bei so teuren Autos. Mhm. Und irgendwann findet sie, dass sie einfach nicht länger tatenlos will zuschauen. Und sie hat ja einen Verdacht gehabt. Sie hat den Verdacht gehabt, es passiert irgendetwas in dieser Sammelgarage. Und dann hat sie entschieden, dass sie zwei Sachen macht. Sie hat erstens eine Videokamera installiert in dieser Tiefgarage, wo aber, und das wird nachher noch wichtig sein, wo wirklich auf ihre Parkplätze ausgerichtet waren. Also sie hat mit dieser Videokamera ihr eigenes Eigentum überwachen lassen. Ihr Eigentum, also der Parkplatz, wo sie gemietet oder gekauft hat, wo ihre Autos draufstehen. Das war die erste Massnahme gewesen. Und die zweite Massnahme war, dass sie sogar noch einen Privatdetektiv engagiert hat.
Und also sie ist nicht zu der Polizei gegangen, sondern sie hat gesagt, das tue ich selber mal zuerst noch untersuchen und hat einen Privatdetektiv engagiert.
Ja, ich verstehe das sogar ein Stück weit, weil wenn sie jetzt zur Polizei gegangen wäre und gesagt hätte, oh, meine drei Autos sind immer wieder kaputt, ich habe einen Verdacht, aber es ist sehr vage alles. Also will man mit so einem vagen Verdacht wirklich zur Polizei gehen und dann erwarten, dass die Polizei aufwendigste Ermittlungen startet? Aber ich bin hin und her gerissen, das muss man schon sagen. Also ich will ja wirklich nicht, dass jeder Mensch, der den Verdacht hat, es passiert etwas Strafbares, selber Polizist spielt oder so. Aber sie hat jetzt sich für das entschieden. Sie hat wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel gehabt und hat eben das mit der Kamera und mit dem Privatdetektiv mal aufgeleist.
Wie ist der vorgegangen, der Privatdetektiv? Wie untersucht man so etwas?
Ja, das ist ja so filmreif. Der Privatdetektiv ist oft so spät nachts, ich glaube so gegen Mitternacht, ist er in eins von den Auto gelegen, dass man ihn nicht sieht. Und ist dort oft auf der Lauer gelegen und hat gewartet, ob irgendetwas passiert in dieser Nacht, wo er versteckt im Auto war.
Das tut mega unbequem.
Mega unbequem. Aber es war erfolgreich.
Was hat er herausgefunden?
Er hat mindestens einmal erlebt, dass er in dem Auto liegt. Das war der Audi Q5, wo er gelegen ist. Das ist wahrscheinlich noch bequemer zum Legen, so wie ich mir die Autos vorstelle.
Ist ein grümiges Auto, ja.
Ein grümiges Auto kann man schon hinlegen, ja. Dann ist irgendwann in der frühen Morgenstunde, und zwar so kurz vor dem 5 Uhr, also so um die Viertel vor 5 Uhr am Morgen, hat er einen Schritt gehört in der Tiefgarage. Das Licht ist angegangen. Klack, 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 die Schritte kommen näher. Es geht jemand zum Auto, wo neben dem Audi Q5 parkiert ist. Und peng, knallt die Tür auf von dem anderen Auto und knallt gegen den Audi. Und er hat später in seinem Bericht geschrieben, dass der Audi sogar leicht geschüttelt hat durch den Knall. Und was er dann auch noch gemacht hat, als er die Schritte gehört hat, hat er die Person, die sich genähert hat, den Parkplatz fotografiert, aus dem Auto raus.
Wer war es? Wer ist der
ja,
Täter?
Ja, nein, wichtig ist, eben, er hat die Fotos gemacht. Er hat den Wahrnehmungsbeschrieb geschrieben. Und was wichtig ist, es gibt ja noch die Videoaufnahmen. Und das ist, ich glaube, man muss wie beides zusammen anschauen. Auf dieser Videoaufnahme hat man eben genau das Gleiche gesehen. Bei diesen Videoaufnahmen sieht man zweimal eine weibliche Person, die wieder etwa zur gleichen Zeit, so um die Viertel vor 5 Uhr herum, klack, 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 durch die, also mit Absatzschuhe, durch die Tiefgarage läuft, zu einem Auto geht und dann hört man einen Knall. Also man hört, wie sie die Türe von ihrem Auto aufmacht und wie die mit einem Knall an ein anderes Auto tätscht. Und das andere Auto war immer ein Auto von der Zahnärztin. Ja, und ich tue jetzt Rätsel auflösen. Es war die Airline-Angestellte, die Nachbarin, die im benachbarten Einfamilienhaus gelebt hat, die auf dem Weg war zur Frühschicht, zur Morgenschicht auf dem Flughafen. Das hat man übrigens auch herausfinden. Man hat dann ihren Arbeitgeber gefragt, man hat ihre Arbeitspläne angeschaut und sie ist tatsächlich in all den drei Mal, wo sie entweder fotografiert wurde oder auf einer Videokamera aufgenommen wurde, hat sie wirklich am Morgen früh müssen arbeiten am Flughafen.
Und das ist mehrfach passiert. Also man hat mit der Kameraaufnahme, mit der Observation mehr als einen so einen Vorfall
festgestellt. Ich habe drei Fälle im mhm. Kopf. Ich weiss, dass es zwei Videoaufnahmen gibt von zwei verschiedenen Tagen plus mindestens ein Bericht von dem Detektiv und die drei Aufnahmeberichte stimmen alle überein.
Also sie hat Beweismaterial gesammelt. Was hat sie mit dem gemacht?
dann ist sie zur Polizei. Also dann hat sie das Gefühl, jetzt ist genug, jetzt muss sie nicht mehr Polizistin spielen. Sie hat das Material gesammelt, hat das der Polizei gebracht, es ist zur Staatsanwaltschaft gekommen und es ist ein Strafverfahren in Gang gekommen.
Das Ganze ist also vor Gericht gekommen. Du bist dort auch dabei gewesen, und zwar bei der zweiten Verhandlung. Es hat zuerst die erste Instanz gegeben, das Bezirksgericht, und nachher ist es weitergegangen als Obergericht vom Kanton Zürich, wo du dann dabei gewesen bist. Ich nehme an, das war eine klare Sache dort. Der Beweis liegt auf der Hand.
Ja, es ist eben nicht immer so klar, wie man meint. Aber die Frau, die Airline-Angestellte, ist tatsächlich vom Bezirksgericht verurteilt worden, schuldig gesprochen worden wegen Sachbeschädigung und hat eine bedingte Geldstrafe bekommen. Aber sie hat das nicht akzeptiert. Sie sagt, sie sei unschuldig, die Vorwürfe treffen nicht zu und sie hat um einen Freispruch gekämpft. Und darum hat sie den Fall bis vor Obergericht gezogen.
Und was sind ihre Argumente?
Sie sagt, sie darf nicht ausschliessen, dass die Türen von ihrem alten VW, wo sie gefahren ist, auch am Flughafen, wenn sie ist arbeiten, dass die manchmal vielleicht die anderen Autos berührt haben. Dass das im Stress, wenn sie sie arbeiten und müde gewesen sind, das darf sie nicht ausschliessen. Aber sie hat nie bewusst und mit Absicht mit den Türen gegen die anderen Autos knallt. Sie hat gesagt, sie können sich das nicht erklären, die vielen Schäden an den Autos der Nachbarn. Und sie hat aber auch gesagt, sie hat doch kein Motiv mehr gehabt, den Grundstückstreit, der sei beendet gewesen und sie möchte doch so etwas nicht. Und was auch ein wichtiger Punkt war, das hat dann mehr ihre Verteidiger gesagt, nicht sie selber. Der Verteidiger hat gesagt, und die Beweise, die sind überhaupt nicht zugelassen. Auf die darf ich nicht abstellen.
Okay, also wie kommt er zu dem?
Das ist ein wichtiger Punkt. Also das hätte ich als Verteidigerin auch eingebracht. Ich meine, die Frage muss man sich schon stellen. Darf denn jeder Mann und jede Frau einfach, wenn wir einen Verdacht haben, dass passiert etwas Unrechts, vielleicht etwas Strafbares, darf ich mir immer und überall auf der Videokamera aufstellen und darf ich mir immer irgendwelche Menschen durch einen Privatdetektiv verfolgen und beobachten lassen? Also, dass man da Grenzen setzt, bin ich absolut dafür.
Also reden wir darüber. Was darf man denn?
Also erstens muss man einen guten Grund haben, dass man eine Videokamera aufstellt. Also nur so, wenn es um eine Lappalie geht, wenn es um eine billige Kaffeetasse geht, die vielleicht am Boden fällt, darf man keine Videokamera aufstellen. Aber jetzt in dem Fall haben auch beide Gerichte gesagt, also Obergericht, es geht immerhin um einen erheblichen Sachschaden. Und die Frau war eindeutig in einem Beweisnotstand gewesen. Die hat jetzt schon monatelang die Schäden festgestellt, hat keine Ahnung gehabt, wie die passiert. Also sie hat etwas müssen unternehmen und sie muss nicht dulden, dass ihr Eigentum derart beschädigt wird.
Also man darf also erst die Kamera aufstellen, wenn schon etwas passiert ist. Man darf nicht, also ich denke, die meisten Kameras werden ja irgendwie prophylaktisch ja montiert, weil man befürchtet,
aber das ist die öffentliche Hand, wo Kameras aufstellen. Wir reden hier von Privatpersonen, die einfach privat und auf Privatgrund Kameras aufstellen. Aber die öffentliche Hand muss sich an ganz strenge Regeln halten. Und es ist wichtig, dass sich das Privatpersonen bewusst sind. Auch sie dürfen nicht einfach irgendwo eine Kamera aufstellen. Aber da sehen wir jetzt, wir müssen uns das vorstellen, wir sind jetzt in einer Tiefgarage. Das ist privater Grund und Boden, wo verschiedene Eigentümer haben. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Parkplätze sind gekauft worden. Also die gehören so zum Wohneigentum, zum Hauseigentum. Und die Frau hat sehr bewusst nur ihr eigenes Eigentum ins Visier genommen mit der Kamera. Das hat sie sehr bewusst gemacht, dass sie nicht irgendwie Eigentumsrecht von anderen verletzt. Und was fast noch wichtiger ist, es ist nicht ein Ort, wo jetzt unsere tiefste Privat- und Intimsphäre betrifft.
Wäre das gleich, wenn ich jetzt auch meine Haustüre überwachen mit der Kamera und dort dann auch ersichtlich ist, wenn der Böschler kommt, gehen Leute?
Nein, also das ist kein Grund. Das ist ein schlechter Grund.
Es gibt aber ganz viele die Doorbell-Kameras.
Die gibt es, ja, die finde ich schrecklich. Ich habe immer die Hand davor. Ich habe nie probiert herauszufinden, ob das erlaubt ist oder nicht. Ich habe ein gewisses Verständnis manchmal für die Doorbell-Kameras, dass die Leute, ich denke jetzt vor allem alte Leute, läuten irgendjemand die Tür, die wollen vielleicht wissen, ob es die Person ins Haus reinlässt oder nicht. Aber das würde sich sicher lohnen, das mal ein bisschen vertiefter rechtlich abzuklären. Aber ich glaube, das sprengt unseren Podcast.
Mhm. Bleiben wir bei dem konkreten Fall, wo vor Gericht jetzt gestritten wird, ob man das verwerten darf oder nicht. Ist es verwertbar?
Ja, man könnte ja gerade aus dem Sack lassen. Auch das Obergericht sagt, doch, die Beweise sind zugelassen und sie sind verwertbar. Und sie haben ganz klar gesagt, dass eben erstens ist es ja um eine Sammelgarage gegangen, wo mehrere Leute verrichtet. Es ist das Eigentum von der betroffenen Zahnärztin gefilmt worden. Und auch der Privatdetektiv, der hat sehr gezielte Einsätze gehabt. Der ist nicht oft wochenlang flächendeckend in dieser Garage auf der Lauer gelegen. Der hat, glaube ich, zwei konkrete Einsätze zur Nacht in diesem Auto. Und das Obergericht hat gesagt, die Frau ist eben ist in einem Beweisnotstand gewesen und die hat ein überwiegendes Interesse gehabt, die Sache aufzuklären. Und das hat ihr erlaubt, zu diesen Massnahmen zu greifen, die das Obergericht als verhältnismäßig eingestuft hat.
Mhm. Das heisst, es Beweise sind zugelassen, Beweise zeigen, die Fluggesellschaftsangestellte ist es gewesen. Das heisst, sie
ja, was also, wir haben leider die Videofilme nicht gesehen. Also manchmal beim Strafprozess tut das Gericht die Filme vor. Ich hätte sehr gerne gesehen, die Filme, aber sie sind sehr detailliert beschrieben worden. Was noch interessant ist, man sieht offenbar, so hat man das gesagt vor Gericht, man sieht nicht glasklar, das ist jetzt die Frau X, die Nachbarin von der Zahnärztin. Aber man hat gesehen, es ist eine weibliche Person, sie hat Absatzschuhe getragen, sie hat so eine uniformähnliche Kleidung getragen, sie hat so eine grosse Tasche an der Schulter gehabt. Es hat einfach alles gepasst zum Einsatz am Flughafen und es hat gepasst zum Einsatzplan von dieser Frau. Und sie hat nicht gesagt, das bin nicht ich. Oder? Sie hat ganz generell durch ihren Verteidiger sagen lassen, die Aufnahmen gibt es. Ich sage nicht, das bin nicht ich, aber ich darf die nicht verwenden. Und mit dem Argument ist sie nicht durchgedrungen. Und das Obergericht hat am Schluss die Strafe vom Bezirksgericht bestätigt.
Es ist also verurteilt worden. Was gibt es für eine Strafe für mutwillig am Autokratzen?
Es waren mehrere Autos und mehrere Anschläge auf die Autos. Das darf man nicht vergessen. Es war nicht einmal Türen knallen. Aber egal, es hat eine bedingte Geldstrafe gegeben. Von 120 Tagessätzen an 50 Franken.
Okay, das liest man immer wieder. Ich komme überhaupt nicht raus. Was heisst
120
Tagessätze
an 50 Franken? Die erste Zahl, 120, das ist die Anzahl von Tagessätzen, das steht für die Höhe des Verschulden. Wenn man das umrechnen in eine Freiheitsstrafe, wäre das 4 Monate Freiheitsstrafe. Also so schwer stuft das Gericht das Verschulden von dieser Airline-Angestellten ein.
Also ein Tagessatz entspricht einem Tag im Gefängnis.
Oh, ja, ungefähr. Genau, das kann man so sagen. Das ist die erste Zahl. Und dann habe ich ja gesagt, 120, also das wären die 4 Monate, 120 Tagessätze an 50 Franken. Und die zweite Zahl, die 50 Franken, die steht für die finanziellen Verhältnisse von dieser Person, die verurteilt worden ist. Also ganz arme Schlucker, also allerärmste Schlucker, die wirklich nichts haben, die kommen einen Tagessatz von 10 Franken über. Wer auch ziemlich arm lebt, vielleicht 30 Franken. Ab wenn jetzt die verurteilte Frau Multimillionärin gewesen wäre, dann hätte die den Tagessatz 1'000 oder 3'000 Franken können betragen. Also das ist rein abhängig von der Finanzkraft von der verurteilten Person.
Und wie viel muss jetzt die Airline-Angestellte tatsächlich zahlen?
Von dieser Geldstrafe, weil sie bedingt ausgesprochen worden ist, im Moment nichts, ich sage jetzt im Moment. Es gibt eine Probezeit von 2 Jahren und in dieser Probezeit muss sie sich bewähren. Wenn sie nochmals straffällig wird, und ich sage jetzt mal, ausser es wäre ein absoluter Bagatellfall und etwas ganz anderes, aber sagen wir, wenn sie jetzt nochmals weitere Luxusauto beschädigen würde, dann besteht die ganz grosse Gefahr, dass die bedingt ausgesprochene Strafe widerrufen wird und dann muss sie das zahlen. Und wenn man von Zahlen oder Nicht-Zahlen redet, das darf man auch nie vergessen. Es kommen happige Gerichtskosten auf die Frau zu. Es ist nicht so.
Die muss sie effektiv zahlen.
Die muss sie immer zahlen. Mhm. Das Einzige, was aufgeschoben wird, ist die Strafe. Aber die massiven Gerichtskosten, und das sind ein paar tausend Franken, die hängen an ihr, wie sie verurteilt und schuldig gesprochen worden ist.
Haben die beiden Frauen auf das Urteil reagiert?
Ich habe das Gefühl, die Zahnärztin ist ziemlich erleichtert aus dem Gerichtssaal rausgelaufen. Die Airline-Angestellte hat nicht sehr glücklich ausgesehen. Ich habe das Gefühl auch, es hat die beiden Frauen gestresst, dass sie so in dem eher kleinen, engen Raum wieder so nah aufeinander getroffen sind. Das ist schon noch seltsam. Also da ist so viel passiert zwischen den beiden. Ja, also zu einer Versöhnung zwischen den beiden Parteien, würde ich jetzt mal sagen, ist es bis heute definitiv nicht gekommen.
Aber sie wohnen nicht mehr zusammen, oder?
Nein, das habe ich nicht erwähnt, das ist noch ganz wichtig. Die Zahnärztin hat das als so belastend empfunden, was da passiert. Und vor allem auch der Verdacht, dass das ihre engste Nachbarin ist, die ihr das antut, dass sie mit ihrem Mann inzwischen weggezogen ist. Also sie wohnen nicht mehr in dieser Gemeinde.
Hoffen wir, dass mit dem Urteil der Streit doch noch ein Ende findet. Danke vielmals fürs Erzählen, Brigitte.
Danke dir, Boas.
Das war die dritte Quelle, der Justizpodcast der Republik. Abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn, bewerten Sie ihn. Danke vielmals. Und falls Sie Lob, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Entweder per E-Mail an audio@republik.ch oder neu auch mit einer Sprachnachricht an die Nummer 079 507 60 59. Die steht auch im Folgenbeschreibung. Mein Name ist Boas Ruh. Mich freue, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.